Die 400 stummen Jahre. Um die geht's. Was ist passiert zwischen Malachi und Matthäus? Es war so, dass Israel in dieser Zeit auch als zweiteiliges Volk gelebt hat. Wir haben ja gesehen, sie sind verschleppt worden auf Babylon. Ein Teil ist zurückgekehrt auf Israel, ein kleiner Teil war das, der Überrest, der zurückgekehrt ist. Und wir werden das politische, also die politische und die religiöse Geschichte anschauen, vor allem vom Überrest, der zurückgekommen ist auf Juda. Und das politische Geschick, das erste Mal, das hat von den Juden, das hat natürlich auch mit der Geschichte der heidnischen Weltmacht ganz eng zusammengespielt. Die persische Regierung, die haben ja zuletzt noch vor der Sommerferien, sind wir noch dort gewesen, die persische Regierung über Juda, und die ist etwa noch 100 Jahre weitergegangen, nachdem das Alte Testament abgeschlossen war bei Malachi. Und in dieser Zeit ist die Herrschaft der Perser ist einigermaßen milde gewesen. Juden, die haben ihren hohen Priester gehabt, der neben der religiösen auch noch gewisse zivile Macht können ausüben. Wenn auch unter einem persischen Statthalter. Aber sie haben doch eine gewisse Autonomität gehabt und es ist ihnen so weit gut gegangen. Und dann im Jahr 333 vor Christus ist Juda unter die dritte Weltmacht gekommen. Zuerst war es Babylon, dann Medo-Persien und dann das mazedonisch-griechische Reich von Alexander der Grosse. Jetzt sind sie trainiert gekommen und auch der Alexander hat Juden mit Gunst behandelt. Sie haben auch dort haben sie können gewisse eigene Gesetze haben. Aber nachdem der Alexander gestorben ist, haben die Generäle dann ihr Reich unter sich aufgeteilt. Und dann ist es ein bisschen schwierig geworden für Israel, weil sie sind wie zwischen Hammer und Amboss gekommen. Wir sehen da, es sind dann zwei Nachfolgestaaten hat's gegeben von Griechenland. Das eine im Norden, das war das Grosssyrische Reich gewesen, und da unten das Ägyptische Reich. Und da, genau in der Mitte, oder, ist Judäa gewesen. Und Ägypten ist von der Ptolemäischen Dynastie gegründet und geführt worden. Die Hauptstadt Alexandria. Da. Und Grosssyrien ist die Hauptstadt in Antiochia gewesen. Und dort sind die Seleukiden, haben dort das geführt. Und Juda ist zuerst unter der Herrschaft des Ptolemäischen König gewesen. Ich glaube, das heißt bitte. Genau. Und in dieser Zeit sind dann auch viele Juden auf Ägypten ausgesiedelt. Es sind viele wohnen in Alexandria. Es hat dort auch viele Schriften, die dort entstanden sind, wichtige Schriften. Und in dieser Zeit ist auch die sogenannte Septuaginta übersetzt. Weiss jemand von, oder hat jemand schon mal gehört von Septuaginta? Hey, super, wir sind ja gut. Septuaginta, genau, das ist ja die Übersetzung vom hebräischen Alten Testament ins griechische Alte Testament. Also einfach ins Griechische. Und es hat über 250 vor Christus angefangen und ist über 150 Jahre gegangen, bis es abgeschlossen war. Ich komme dann nachher nochmal darauf zurück. Und dann im Jahr 198 vor Christus ist Syrien erobert, beziehungsweise Juda von Syrien erobert worden und einverliebt worden. Also sie sind dann nicht mehr bei Ägypten gewesen, sondern sie haben zum Grossreich Syrien gehört. Und die Syrer haben dann Juda eingeteilt in fünf Provinzen, nämlich Galiläa, Samaria, Judäa, Trachonitis und Perea. Und die meisten von diesen Provinzen kennen wir auch vom Neuen Testament her. Perea ist nicht erwähnt, aber die anderen sind erwähnt. Und die Juden haben zuerst auch da wiederum eine gewisse Selbstständigkeit gehabt. Sie konnten ihr Leben selber ordnen, eigene Gesetze haben, Hohepriester. Und es war so, das Gebiet um Jerusalem war wie so ein kleiner Tempelstaat gewesen. Sie konnten dort durch den Hohepriester selber bestimmen. Also der Zwergstaat war ein Stückchen selbstständig gewesen, religiös und politisch. Und in dieser Zeit haben immer noch viele Juden außerhalb von Judäa gelebt. Viele in Babylon immer noch. Dann auch viele eben in Alexandria. Und die haben, oder auch Antiochia zum Teil, und die Juden, die auswärts gewohnt haben, haben den Tempel und das Priesterwesen unterstützt mit Spenden. Und da ist auch wichtig noch zum erwähnen, dass der Jude steht ganz wichtig war, dass der Hohepriester ein Nachkommen ist vom Zadok. Und der Zadok, der war Oberpriester am Tempel von Salomo. Das werden wir dann nachher noch darauf zurückkommen, weil auf das haben sie geachtet. Dann, 8 Jahre später, nachdem sie unter syrische Herrschaftsreich gekommen sind, hat sich die Lage verändert. Und zwar darum, weil Syrien ist von den Römern unterdrückt worden. Und sie sind in Zwang gekommen, finanzielle Nöte. Und das hat sich dann auch auf Juda ausgewirkt. Judäa. Es war nämlich so gewesen, dass, also übrigens, wenn ich Judäa, Juda ist ein Südreich. Von früher kennen wir es als Südreich. Und Judäa ist eigentlich nur die Provinz Judäa, die dann eigentlich näher um Jerusalem war. Und jetzt ist es so gewesen, es hat eine finanzielle Not gegeben in dem Grossreich Syrien und das hat sich ausgewirkt auf Judäa. Es war nämlich so gewesen, dass der Jason, der war Bruder vom Hohepriester, der hat am Syrerherrscher, Antiochus IV., hat er eine grosse Geldsumme angeboten, wenn er ihn zum Hohepriester würde machen, anstelle vom eigenen Bruder, also der Bruder vom Jason wäre das gewesen. Und der Antiochus IV., der ja so unsere Geldnot war, hat das dann dankbar angenommen, hat sich bestechen lassen und hat sich eingemischt in Glaube in der Region der Juden, ins Priesterwesen und hat den Jason zum Hohepriester gemacht. Das war für die Juden gar nicht lustig gewesen. Dann, ein paar Jahre später, ist ein Mann namens Menelaus und der war kein Nachkommen von Zadok, wie ich vorhin gesagt habe. Und jetzt ist der zum Antiochus gegangen, der Vierte, und hat ein noch grösseres Geld zugeboten als Jason, damit der ihn jetzt zum Hohepriester macht. Und der Antiochus IV. Hat natürlich das Geld angenommen und hat ihn zum Hohepriester gemacht. Und von dort weg ist nie mehr ein Nachkommen vom Zadok dann auf dem Thron, also Thron als Hohepriester im Dienst gewesen. Jetzt das Eingreifen von dem heidnischen Herrscher hat den Widerstand erregt von den Juden. Und sie haben 168 vor Christus haben sie probiert, den Menelaus wieder abzusetzen zugunsten vom Jason. Darauf hat aber der Antiochus IV. Eingegriffen, ziemlich heftig. Er hat nämlich den Tempelschatz plündert, hat viele Einwohner in Jerusalem umbringen lassen, hat auf dem Tempel, auf dem Altar, eine Sau geopfert. Das war ein unreines Tier für die Juden. Also hat der Tempel völlig entweiht, hat dann einen Altar errichtet für den Jupiter und den Tempel auch am Zeus geweiht und hat sogar verboten, dass man den Gottesdienst feiern und die Juden sind verpflichtet zum Schweinefleisch essen. Wie er es umgesetzt hat und ob er es umgesetzt hat, weiß ich nicht, aber es ist einfach so dann erlassen worden. Und interessant ist, dass das ja in Daniel 8, Vers 13 prophezeit worden ist. Dass die Verwüstung vom Tempel. Das ist 3 Jahre lang gegangen. Vom Dezember 167 vor Christus, 3 Jahre lang. Und das ist für die Juden natürlich eine absolute Katastrophe gewesen. Die haben es fast nicht ausgehalten. Nein, sie haben es nicht ausgehalten. Und darum hat dann das den Aufstand der Makkabäer provoziert. Und da kommen wir in einen heldenhaften Abschnitt rein, von der Geschichte von Israel. Der Matthatias war der erste von den sogenannten Makkabäer. Er war ein Priester. Und er hat sich vorgenommen, die Nation zu befreien und den Gottesdienst wiederherzustellen. Er hat angefangen, gegen Besatzer zu kämpfen. Und auf den Matthatias ist dann sein Sohn, der Judas, gefolgt. Und der ist unterstützt worden von seinen 4 Brüdern. Und der Judas war ganz ein fähiger Feldherr und hat mehrere seleukidische Heer, die weitaus stärker und besser bewaffnet waren, hat er mit seiner Partisanentruppe besiegt. Und dann hat es noch ein bisschen, ich weiß nicht, man muss sagen, Glück gehabt oder göttliche Fügung, dass Syrien von Osten her angegriffen worden ist. Und durch das hat man sich ein bisschen abwenden von Juda, man hat das Interesse ein bisschen verloren. Und so hat dann der Judas, hat können Jerusalem befreien. Von dieser seleukidischen Herrschaft. Er hat den Tempel gereinigt und hat einen neuen Gott geweiht. Das ist ein ungeheuer wichtiges Ereignis, immer noch. In der Geschichte der Juden und Todesmal war es ein riesen Fest. Sie haben das auch gefeiert als Fest der Tempelweihe und feiern es heute noch als sogenanntes auch Chanukka, die 8 Tage, wo im Dezember das Fest stattfindet. Und so hat die Juden wieder Religionsfreiheit erlangt. Das war etwas Wichtiges, aber sie waren noch nicht zufrieden, weil sie die nationale Autorität, Autonomie wieder zurückwählen. Und so haben sie weitergekämpft, 22 Jahre lang. Und schließlich haben sie im Jahr 142 vor Christus ihr Ziel erreicht. Unter dem letzten überbleibenden Sohn von Matthatias. Nach einer Zeit von 450 Jahren Fremdherrschaft vom Nebukadnezar her, ist es 54 Jahre gedauert, sind sie wieder eine selbstständige Nation gewesen. Und das ist wirklich erwähnenswert, leider nur für 80 Jahre. Es war nämlich so gewesen, dass die Herrscher in Judäa, die haben dann selber Expansionsgelüste bekommen. Sie haben irgendwie sind auf den Geschmack gekommen, sie haben angefangen zu erobern. Sie haben Edom erobert, das ist das Volk, das vom Esau abstammt. Sie haben Samaria erobert und Teil von Galiläa. Und dann hat das Makkabäerreich hat fast die gleiche Ausdehnung bekommen wie der Salomo dortzumal. Also da links ist das Makkabäerreich und rechts ist das Reich von Salomo. Wir sehen, wir müssen ein bisschen auf das Tote Meer schauen. Es ist nicht genau die gleiche Auflösung. Beim Salomo ist es noch viel südlicher gegangen. Also da hat er hat Makkabäer weniger erobert, auch da oben im Nordosten haben sie ein weniger gehabt und Amon ist nicht drin gewesen. Aber doch recht erstaunlich, was sie da wieder zusammengebracht haben. Leider sind viele von diesen Herrschern sehr charakterlos gewesen und sie haben schreckliche Taten vollbracht. Sie haben Zerstörungen angerichtet, Tötungen und so ist es auch kein Wunder, dass es im Land bald einen Bürgerkrieg gegeben hat. Und der Bürgerkrieg ist dann im Jahr 63 vor Christus durch die römische Eroberung von Judäa beendet worden. Und zwar der General Pompeius hat Judäa erobert. Und somit ist auch die jüdische Eigenständigkeit hat aufgehört. Und wir wissen, es hat dann nachher, ist es nie mehr so weit gekommen bis ins Jahr 1948. Es hat einen ganz langen Unterbruch gegeben. Dann kommen wir langsam ein bisschen näher zum Jahr 0, zur Geburt von Jesus. Wir sind im Jahr 47 vor Christus. Der Edomiter, Antipater hat er geheißen, ist durch Julius Caesar zum Statthalter von Judäa ernannt worden. Ein Edomiter, oder? Ein Ausländer für die Juden. Der Antipater selber hat einen Sohn gehabt, der hat Herodes geheißen. Und den kennen wir auch vom Neuen Testament. Und er hat den Herodes zum Statthalter von Galiläa eingesetzt. Nach der Ermordung von Caesar ist Unruhe ausgebrochen in Judäa und Umgebung und der Herodes ist geflüchtet auf Rom. Er hat Angst bekommen. Und in Rom ist er im Jahr 40 vor Christus zum König über Judäa ernannt worden. Er ist zurückgekehrt ins Land und hat das Volk wieder versöhnen mit sich und hat dann Mariamne geheiratet. Und Mariamne war eine Enkelin vom letzten jüdischen Herrscher. Der Herodes hat dann ihre Brüder zum Hohepriester ernannt, noch ein bisschen mehr Punkte holen. Aber er war ganz ein schrecklicher Mensch. Herodes war also ganz ein schlimmer Machtmensch. Er hat Hunderte von Menschen umbringen lassen, die ihm hätten den Thron strittig machen können. Er hat alle aus dem Weg räumen, wo er annähernd irgendwie könnte eine Gefahr werden für ihn. Darunter seine eigene Frau Mariamne und einige von seinen Söhnen hat er umgebracht. Ist das wirklich ganz ein brutaler Mensch gewesen. Also, wo Jesus Christus geboren worden ist, ist der Herodes König gewesen in Judäa. Jesus ist also quasi in ein Haifischbecken geboren worden. Und wo die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind zum Herodes und gesagt haben, wo ist der neugeborene König? Ist der fast vom Stuhl gefallen. Und ist klar, was er vorher schon viel gemacht hat, hat er auch wieder machen. Er hat den neugeborenen König liquidieren. Und er ist genug brutal gewesen, um ganz viele kleine Bubensäuglinge und bis zweijährige Kinder umbringen, damit er ja auch den neuen König verwünschen würde, zum Umbringen. Also das ist so ein grober Abriss von der Geschichte, von der politischen Geschichte von Israel. Und jetzt ein bisschen zu den religiösen Bereichen. Die religiösen Bereiche, die sind natürlich auch prägt von der politischen Wirren. Das kann man nicht einfach so trennen. Aber sie sind auch prägt von grossen Bemühungen von Israel, den Glauben zu bewahren. Die Erfahrung von der Gefangenschaft in Babylon hat dazu geführt, interessanterweise, dass sie kein Verlangen mehr nach Götzendienst hatten. Vorher sind sie über Jahrhunderte immer wieder an dem gescheitert. Nachher, es ist kein Thema mehr. Wir lesen nichts mehr vom Götzendienst. Während der Gefangenschaft haben sie keinen Tempel und keinen Priester gehabt. Und so war ihr Problem vielmehr, dass sie ihre geistlichen und moralischen Wert können bewahren. Und diese Herausforderung ist nachher auch noch geblieben, wo sie den Tempel auch wieder hatten. Das war dann ihr grosses Problem gewesen. Und um diese Herausforderung zu bewältigen, haben die Juden Synagoge, sagen Sie mal, erfunden. Das ist im Alten Testament nicht vorgekommen. Das hat es dort nicht gegeben. Es war keine göttliche Ordnung. Sie haben das ja, erfunden. Er ausdenkt, ist das jetzt schlecht oder ist es gut, dass sie das gemacht haben. Also, ich denke, es ist gut. Weil Jesus Christus hat ja selber auch teilgenommen am Leben in der Synagoge. Und Synagoge heisst Versammlung. Am Sabbat hat man sich versammelt zum Gebet und zum Lesen von der Heiligen Schrift. Es ist also darum gegangen, die Vertrautheit zu vertiefen mit dem Wort Gottes. Und das soll ihrem geistlichen Leben Nahrung geben. Also die Synagogen waren eine Glaubenshilfe und darum ist es ganz sicher etwas Gutes. Übrigens, es steht in der Bibel auch nirgends, man soll Bibelabend machen. Also ich habe es noch nirgends gelesen, man soll einen Bibelabend machen. Und darauf machen wir es. Ist das etwas Schlechtes oder etwas Gutes? Es ist sicher etwas Gutes. Oder Hauskreis, das können wir ableiten, oder so Hausversammlungen und so. Heute ist es ja ganz ähnlich in der christlichen Gemeinde. Auch wir kommen zusammen am Sonntagmorgen oder jetzt heute Abend auf die Bibel hören und zum Beten. Und auch das soll uns helfen, einfach im Glauben weiterzukommen. Wir machen das nicht, weil es irgendwie so schon langweilig wäre, sondern es soll einfach da eine Glaubenshilfe sein. Dann ist in der gleichen Zeit etwas weiteres entstanden und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo es dann ein bisschen kritisch wird, also eher negativ, nämlich die Tradition von den Kommentaren und von der Auslegung ist entstanden. Die Kommentare und Auslegung sind dann gekommen, um das Gesetz zu erklären. Das ist grundsätzlich mal nicht etwas Schlechtes, aber mit der Zeit, mit den Jahren, ist es zu einer gröberen Schieflage gekommen in diesem Bereich. Weil die Kommentare und Auslegungen, sie haben das biblische Gesetz, Wort Gottes, überwuchert. Es ist überwuchert worden und man hat sogar der Auslegung gegenüber den gleichen Gehorsam verlangt wie der Bibel selber. Also da hat man keinen Unterschied mehr gemacht. Und es ist zu einer Verschiebung gekommen, das ist noch schlimmer, nämlich, dass man das Nebensächliche ist plötzlich ganz wichtig geworden, also plötzlich mit dem Laufe der Jahre, und das Wichtige hat man so an den Rand geschoben. Und so sagt Jesus zum Beispiel, also wir können das mal aufschlagen, Matthäus 23, Vers 23, dort redet Jesus von dem. Matthäus 23, Vers 23, da sagt Jesus: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Interessant ist ja, das sind Gartenkräuter, und er hat es davor redet. Gartenkräuter und gemäß 3. Mose 27, Vers 30, hätten sie gar nicht müssen verzehnten. Wäre gar nicht nötig gewesen. Aber die Pharisäer haben pedantisch von allem den Zehnten abgewogen, von jedem Kräutchen. Doch Jesus verurteilt das ja nicht. Aber er sagt, das Wichtigere im Gesetz, das Entscheidende, haben sie auf die Seite geschoben. Nämlich das Recht, Barmherzigkeit und der Glaube, also der Beziehungsglaube. Das ist das Fundament, was das Gesetz wieder aufsteht. Also sie haben sich auf Nebensächlichkeiten konzentriert und sind am Kern vom Gesetz vorbeigegangen. Aber es ist sogar noch einen Schritt weitergegangen, ist eigentlich noch schlimmer geworden, nämlich, dass sie göttliche Gebote durch menschliche Gebote ersetzt haben. Und das lesen wir in Markus 7, Vers 8. Können wir auch mal aufschlagen da. Markus 7, ab Vers 18. Ja, ich lese da bis zum Vers 12. Jesus redet da und er sagt zu den Schriftgelehrten: Ihr gebt das Gebot Gottes preis, also das ist schon mal ziemlich gleich, oder? Und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Er sprach zu ihnen trefflich: Hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Denn Mose hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, Oder ist jetzt das Ersetzen vom Gebot, kommt jetzt das menschliche Gebot. Wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zuteil zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. Also das heißt, Gott hat ja gesagt, man soll die Eltern ehren, man soll sie versorgen. Und die Schriftgelehrten haben das abgeändert und haben gesagt, wenn du anstelle von dieser Aufgabe, die Eltern zu ehren, eine Opfergabe bringst, ist es okay, dann musst du die Eltern nicht mehr ehren. So kurz gesagt. Also sie haben die Bibel eigentlich abgeändert durch eigene Traditionen. Und darum redet Jesus mit den Schriftgelehrten besonders scharf. Und er tut sie sehr hart tadeln. Wer Wort Gottes auflöst oder mit menschlichen Weisheiten ersetzt, der hat vor Gott ein ernstes Problem. Und das ist heute auch noch so. Gerade auch liberale Theologen laden sich ganz grosse Schuld auf, wenn sie sagen, ob es jetzt direkt oder indirekt ist, wenn sie sagen, die Bibel enthaltet menschliche Worte. Das sagen sie ja, dass ein Teil ist Gottes Wort und ein Teil ist menschliche Worte. Und dann muss man es auseinanderfiltern. Und da kann man bei gewissen Stellen nicht mehr so ernst nehmen, weil sie nicht von Gott ist, sagen sie. Und das ist ziemlich, ziemlich schlimm. Dann, in diesen 400 Jahren sind auch zwei grosse Sekten entstanden, die wir auch kennen aus den Evangelien, nämlich Pharisäer und Sadduzäer. Zuerst Pharisäer, wo der Dienst der letzten Propheten, Malachi und Konsorten, aufgehört hat, sind fromme Männer aufgestanden, genannt Chassidim, Heilige, und sie haben das Anliegen gehabt, die Ehrfurcht vor dem Gesetz unter den Juden aufrechtzuerhalten, lebendig zu halten. Und das war eigentlich ein gutes Anliegen gewesen, aber diese Bewegung ist entartet und ist dann daraus sind die Pharisäer entstanden. Wie sie zur Zeit von Jesus dann letztlich auch gewesen sind, wie man sie kennt aus dem Neuen Testament. Den Inhalt der Entartung haben wir jetzt gerade eben auch angeschaut voran. Die Pharisäer, die sind moralisch, also es ist noch um Moral gegangen. Sie sind eifrig gewesen, aber enorm selbstgerecht. Kennen wir ja aus dem Neuen Testament. Ihnen hat das Empfinden gefehlt für die eigene Sünde. Und auch für die Not der Menschen. Das ist enorm. Die sind ganz unbarmherzig in ihrer Lehre. Und die Leute haben ganz fest gelitten. Die aufrichtigen, gläubigen Leute die haben gelitten, was die alles müssen machen mussten, für Gesetze erfüllen. Und dann ist die Botschaft von Jesus gekommen, kommt alle her, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Und das war natürlich enorm ein Lichtstrahl gewesen in einer Unterdrückung. Die Pharisäer waren die schlimmsten Verfolger von Jesus. Sie hatten ein riesiges Problem, weil er gesagt hat, er sei Gottes Sohn. Da haben sie als Gotteslästerung angeschaut, obwohl er ja alle Verheißungen, die auf den Messias deutet haben, aus dem Alten Testament erfüllt hat. Dann die Sadduzäer, sie waren stark vertreten, gewesen, auch im Hohen Rat, im Synedrium und auch im Priestertum. Und die Sadduzäer, das ist wirklich eine ganz interessante Truppe, da, also der Vergleich, die haben ja beide die haben recht viel Einfluss gehabt, Pharisäer und Sadduzäer. Und Sadduzäer haben die Existenz gelügnet von Engeln, sie haben die Existenz gelügnet von Dämonen, von Wundern, Wunder gibt es nicht, Auferstehung gibt es sicher auch nicht, ganz klar. Und sie sind quasi die religiösen Rationalisten gewesen von der damaligen Zeit. Und wir können uns auch gut vorstellen, was die für eine Mühe haben mit Jesus und den Aposteln. Weil sie haben ja genau das Gegenteil von dem gemacht, wo sie überzeugt davon gewesen sind. Sie haben predigt von der Auferstehung und haben wundert da. Dann hat es fast etwas gegeben. Weil es hätte es gar nicht dürfen gegeben eigentlich, oder? Aber es hat es gegeben, dummerweise, aus ihrer Sicht. Und dort heisst dann im Apostelgeschichte 4, Vers 1 und 2, dort heisst es, während sie, der Petrus und Johannes, während sie aber zu dem Volk redeten, sie haben gerade ein Wunder da, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung der Toten verkündigten. Also dann hat es etwas gegeben, Gott ist eigentlich empört. Gibt es ja nicht, oder? In ihrem Denken. Also das sind die beiden Gruppen gewesen, die eigentlich am meisten Einfluss und Macht hatten, damals, also was auch den Glauben anbelangt, die Prägung vom Glauben. Und ab Jahr 250 ist, wie schon angetönt, Septuaginta übersetzt oder erstellt worden. Die Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische, das Alte Testament. Das ist, ganz, ist heute noch ein ganz wichtiges Dokument. Sie beinhaltet nicht nur AT-Schriften, sondern auch Auslegungen. Und heute ist es immer noch wesentlich für die Ermittlung vom ursprünglichen Text, hebräischen Text. Septuaginta ist lateinisch und heisst 70. Es stammt von einer Legende, habe ich gelesen, wo irgendwie 72 Gelehrte beauftragt wurden, sagen, das anzugehen. Wobei es eine Legende, ob das wirklich genau so war. Warum haben denn eigentlich die Juden in Ägypten, warum haben die Bibel aus ihrer wunderbaren, sagen wir mal, heiligen Sprache Hebräisch, wieso haben die das ins Griechische übersetzt? Es hat nämlich gerade Aufstände gegeben, auch, von Leuten, die gesagt haben, das darf man nicht, man kann doch nicht unser Wort übersetzen in die Sprache der Heiden. Wisst ihr warum? Weil die meisten Juden in Ägypten nicht mehr Hebräisch verstanden haben. Und dann haben sie es übersetzt. Und die Septuaginta ist dann auch die AT-Bibel von den ersten Christen. Und so hat es viele alttestamentliche Zitate, die wir im Neuen Testament lesen, es gibt ja auch viele AT-Zitate, sind aus der Septuaginta rausgenommen. Also die Verfasser haben sie aus der Septuaginta genommen, diese Zitate. Und durch das Übertragen vom AT in die griechische Sprache haben die Griechen den jüdischen Glauben kennenlernen. Sie haben eine viel größere Chance gehabt und dann auch annehmen. Für die ersten christlichen Missionare war das noch gut gewesen. Weil in gewissen Bereichen ist die Septuaginta hat eine gewisse Verbreitung gehabt, sicher jetzt nicht extrem, aber punktuell. Und sie können dann auf das Gedankengut aufbauen und anknüpfen. Jetzt, weil die Septuaginta dann als Bibel von den Christen gegolten hat, ist sie ab dem 1. Jahrhundert von den Juden abgelehnt worden. Die haben das quasi verstoßen und haben sie nicht mehr überliefert. Also die Überlieferung von diesen Wegen ist durch Christen erfolgt, oft ja auch Judenchristen, die es dann auch weiter übersetzt haben, überliefert haben und abgeschrieben haben. Ja, so ist kurz gesagt ein paar wichtige Punkte von der Entwicklung von Israel und seinen Umständen in diesen 400 Jahren gewesen. Und in diesem Volk beherrscht von den Römern, durch den Herodes, an einem unrechtmäßigen edomitischen Herrscher, verrissen durch bittere religiöse Streitfragen, gebunden an kleine religiöse Vorschriften, ist Jesus Christus auf die Welt gekommen, Gottes Sohn, zum uns zu retten. Halleluja. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du auf die Welt gekommen bist. In die zerrissene Welt hinein, todesmal, heute ist sie auch noch so. Und wir danken dir auch vielmals, dass du uns all das Testament gegeben hast. Und ganz viel von deinem Willen da drin, was wir lernen können, von deinen Absichten, von deiner Wissens, von deinem Wissen, wie du bist, von deiner Wissensart. Danke viel, vielmal. Und wir wollen dich einfach auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir die Bibel immer besser verstehen können, Zusammenhang, auch vom Alten Testament, wo uns das Neue Testament hier ziehen. Dass du uns Freude mehr schau am Lesen und am Verständnis. Danke von ganzem Herzen für das wunderbare, kostbare Geschenk. Amen.